irgendjemand muss für die Schäden aufkommen. Ne? Also ich meine, es ist natürlich so, dass wir erst einmal alles zahlen. Wenn eine Ahrtal-Katastrophe mit 30 Milliarden Kosten, wir reden jetzt noch nicht mal von den gestorbenen Menschen, ja,
sondern nur von den Kosten.
Von den Kosten erstmal.
Ja, und die Nachfolgekosten sind noch gar nicht anberechnet.
Ja, und wer kommt dafür auf? Es ist ja dann, ja, ich bin ja versichert. Ja, und wer bezahlt die Versicherungen? Die bezahlst du, aber letztendlich bezahlt die ganze Gesellschaft. Wir bezahlen das alle zusammen, dass es keinen Klimaschutz in der Vergangenheit gegeben hat. Aufgrund von Desinformation. Wir sind wieder bei den Desinformationen. Das ist keine neue Sache.
So, und
von aus der Vergangenheit.
17 Ziele, der Podcast.
Hallo aus dem 17 Ziele Podcast Studio. Hier live in Berlin. Und zwar dieses Mal live von der Republika. Also es ist eine sehr, wie nennt man das, Special Edition. Auf jeden Fall freuen wir euch, dass ihr wieder mit dabei sind, zu euch in die Bahn, aufs Radl, ins Auto, in die Küche, Wohnzimmer, Büro oder beim Spaziergang. Auf jeden Fall wieder auf die Ohren. Schön, dass ihr dabei seid. Damit herzlich willkommen beim 17 Ziele Podcast, dem Podcast, wo es um die nachhaltigen Entwicklungsziele geht. Ich bin Kati und gemeinsam mit Felix und Donja, ihr kennt uns, wir treffen uns hier immer wieder im Podcast auf Macherinnen und Macher, die sich alle für eine bessere Zukunft einsetzen und für die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele, auch die sogenannten Sustainable Development Goals, kurz SDGs genannt. Und 17 Ziele, das sage ich auch immer wieder am Anfang, das kann so vieles sein. Das sind viele Lösungen, das sind auch smarte Lösungen im Kampf gegen den Hunger oder Lösungen, die den Zugang zu Bildung und Geschlechtergerechtigkeit ermöglichen. Das sind aber auch Innovationen für unser aller Leben in Smart Cities, wie unsere Städte sich neu aufbauen oder Ideen, die die Partnerschaften untereinander für diese Ziele unterstützen. Und natürlich geht's um die großen Themen Klimawandel, Veränderung, es geht um Biodiversität, um den Schutz von Leben auf Land und unter Wasser, über Action für den Klimaschutz und darüber wollen wir heute auch sprechen, denn das sind alles Themen, die uns alle angehen und man muss sich immer wieder fragen, was ist und was kann auch unser Beitrag sein, diese Ziele zu erreichen. Heute, ich habe es gerade schon gesagt, Ziel Nummer 13 steht bei uns heute im Vordergrund, Climate Action. Und wir werden bestimmt gefragt werden, die kommenden Generationen vor allem, die uns dann fragen werden, in welcher Partei wir waren. Die wollen wissen, die kommenden Generationen, was wir dagegen gemacht haben, als wir alle wussten, dass die Pole schmelzen oder dass die Arten aussterben werden und dass sich das Wetter und das Klima verändern wird. Und genau über diese Fragestellungen freue ich mich sehr über unseren heutigen Gast, lieber Özcan Terli. Schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Der Hammer.
Ich sag gleich genau, was du machst. Wir haben ja hier immer wieder bei den 17 Ziele so eine schöne Tradition, dass wir eine Schnellfragerunde haben. Mhm. Du musst nicht schnell antworten, auch wenn es schnelle Fragen sind. Aber okay. Es sind Fragen, die ein kurzes Gefühl geben sollen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie du mit den 17 Zielen verbunden bist. Also was sind diese 17 nachhaltigen Entwicklungsziele, diese SDGs für dich?
Also erst einmal ist es wichtig, vor allem, glaube ich, für Menschen, die einen, ja, vielleicht auch eine Art Fahrplan bekommen, was sie machen können und was wichtig ist. Und ja, vielleicht ist das auch ein erster Anlaufpunkt. Stell mir jetzt einfach vor, ich hätte das noch nie gehört, nie gesehen und lese das und denke mir dann, ja, ist interessant, fang an, mich damit zu beschäftigen. Also ich glaube, es ist schon so eine Art Magnet, wo man einfach mal sich damit auseinandersetzt und dann daraus vielleicht Aktionen dann entwickelt oder einfach sich bildet, ja, weiterliest und ja, informiert.
Wenn du diese bunten Kacheln siehst, man sieht es ja ganz oft, diese 17 bunten Quadrate, was verbindest du damit, wenn du das siehst? Du hast gerade gesagt, es ist ein Fahrplan, aber kannst du dich daran erinnern, als du zum Beispiel das erste Mal auf die gestoßen bist?
Ja, ich fand es interessant. Also gerade dass diese Aufmachung eigentlich, das ist sehr einfache. Also wir haben die Kacheln, wir haben die Ziele, wir haben die Farben. Das, ja, der erste Punkt war irgendwie, ja, was ist das eigentlich? Das sieht ja interessant aus, ne? Also gerade wenn man natürlich auch in diesem Bereich sich engagiert und so weiter. Das ist natürlich ein guter Punkt. Aber wie gesagt, auch wenn man es noch nie vorher gesehen hat.
Es macht auch neugierig, ne? Bei
ja,
allen Farben,
Fall.
Weil es dann doch so
genau.
Viele Lebensaspekte hat.
Ja.
Jetzt hast du schon gesagt, wenn man sich damit beschäftigt, wir sind natürlich neugierig. Was ist den ganzen Tag auf deinem Schreibtisch? Was beschäftigt dich?
Auf meinem Schreibtisch steht ein Computer, der verschiedene Daten anzeigt. Und zwar sind das Temperaturdaten, Daten von Luftschichten, Luftdruck, Strömungen. Also im Prinzip, ich bin Meteorologe und mache Wetterberichte und diese Wetterberichte werden ja immer komplexer, weil immer mehr Klima da reinspielt, denn die Veränderungen im Klimasystem, die wirken sich immer weiter aufs Wetter aus. Das wissen wir ja mittlerweile, die Extremwetterereignisse, die ja weltweit teilweise verheerende Wirkungen haben, aber auch hier in Deutschland hatten wir ja auch schon ganz heftige Ereignisse, zum Beispiel die Ahrtal-Katastrophe, da können wir uns alle gut dran erinnern. Ist alles nicht so einfach, was da passiert, und damit muss ich mich beschäftigen, weil ich Diplom-Meteorologe bin.
Und du musst es ja auch gut erklären, da bist du schon beim Thema. Also ich darf dich nochmal vorstellen. Özcan Terli ist bei uns heute im Podcast, Meteorologe, Moderator, du hast es gerade gesagt. Du bist Redakteur auch in der Wetterredaktion des ZDFs. Wir sehen dich also im Zweiten ganz oft, wenn wir das ZDFs Mittagsmagazin uns anschauen. Heute Journal, heute Nachrichten. Mhm. Du bist aber auch online auf deinen Socials sehr aktiv. Also Kommunikation in Bezug auf Klimawandel ist ja auch sehr wichtig. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Du wurdest ausgezeichnet mit dem Umweltmedienpreis der Deutschen Umwelthilfe. Und du bist aber nicht nur Redakteur und Journalist, sondern auch ein engagierter Streiter für eine radikale Klimapolitik. Und das ist natürlich auch nochmal spannend. Du hast auch gerade gesagt, du hast ganz viele Daten immer auf deinem Schreibtisch. Bist du auch ein Data-Nerd? Kann ich dich so vielleicht das nächste Mal auch vorstellen, ja, als Nerd für Daten?
Ja, wenn man es umschreiben möchte, schon, weil wir die Daten brauchen, die im Prinzip ja die Realität beschreiben. Ne? Das ist ja Physik auch alles. Und wir leben in dieser Welt, die ja durch Physik beschrieben wird. Ne? Die Natur wird durch die Physik beschrieben und das geht halt auch über die Daten. Aber du sagtest eingangs radikale Klimapolitik. Ich weiß nicht, ob sie radikal ist, weil im Prinzip ist ja das Pariser Abkommen nicht radikal. Ne? Also es ist ja, es haben ja alle Staaten unterschrieben, sind jetzt alle Staaten radikal.
Ist es dann radikal, dass es nicht eingehalten wird?
Ja, das ist radikal. Natürlich ist das radikal. Es ist überhaupt interessant, bei dieser Debatte immer wieder den Punkt zu verschieben, wie man auf die Sachen schaut. Gerade aus der Gegenseite, die ja keinen Klimaschutz möchte, kommen immer wieder sehr fantasievolle Ablenkungsmanöver, ja, und Argumentationen. Und eigentlich kann man sie schon aushebeln, indem man einfach die Position verändert und das Gegenteil ihnen aufwirft. Funktioniert nicht immer, aber fast immer. Ja. Und das ist schon interessant, weil die Gegenseite hat ja keine Argumente eigentlich. Sie können ja keine Argumente haben, denn das, was da draußen passiert, ist ja massiv. Das geht uns alle an, jeden einzelnen Menschen auf der Welt. Deswegen sage ich ja auch, Physik geht jeden an, ja. Physik ist für alle gültig. Keiner kann sie entziehen. Und das ist, weißt du, das ist ja auch schon, eigentlich schon so eine, wie soll ich sagen, fast schon eine Binsenweisheit. Aber man muss es tatsächlich immer wieder erklären.
Und wir sind jetzt mittendrin schon in dem Thema der, ja, dass Klimapolitik, Klimawissenschaft geleugnet wird. Und da würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil natürlich viele Hörerinnen und Hörer und viele haben natürlich schon über Klimawandel gehört und so langsam haben auch alle verstanden, dass Klima nicht Wetter ist und Wetter nicht Klima, aber beides zusammenhängt. Jetzt wir als beide Naturwissenschaftler, erklärst du noch mal, dass wir einfach einen Schritt kurz zurückgehen, bevor wir dann in die Wissenschaft, in die Daten
reingehen. Sehr gerne.
Wetter und Klima. Man denkt ja oft oder es wurde oft gesagt, ja, ist ja alles das Gleiche. Erklär uns, warum es das nicht ist.
Also oft wird es genau das Gegenteil gesagt. Es wird gesagt, es ist ja nicht das Gleiche, um zu argumentieren, dass wir quasi nicht diese Klimadaten dafür nutzen können, um Aussagen zu treffen jetzt in der Gegenwart bei Extremwetterereignissen. Es ist also ein Versuch der Wissenschaftsleugner, da schon gegenzuhalten und schon mal für Ablenkungsmanöver zu sorgen. Aber es ist ja so, natürlich, das muss mir auch keiner erklären. Also ich habe das öfter auf Social Media, wo irgendwie jemand dann schreibt, ja, Klima und Wetter ist unterschiedlich, ganz verschiedene Dinge. Ja, weiß ich, ich bin der Experte und nicht du.
Ohne Baudism wieder, ne?
Ja, genau. Und klar ist Wetter und Klima nicht das Gleiche. Wenn wir das so betrachten, dass wir lange Zeit rein uns anschauen, das wurde ja früher immer als Klima kommuniziert, was ja auch richtig ist, das sage ich ja auch. Ich habe eine Zeitreihe von 1961 bis 1990, das ist meine Referenzperiode. Mit diesen 30 Jahren vergleiche ich die Temperaturen jetzt, um dann zu sagen, im Vergleich zu dieser Periode ist es jetzt viel wärmer, ne? Weil, warum nenne ich genau diese Periode? Weil wir da sehr gute Daten haben, Messdaten. Eben, es sind wieder Messdaten. Wir reden hier nicht über mathematische Modelle, so wie es auch immer wieder aufgebracht wird. Das ist schlichtweg falsch. Wir haben Satellitendaten, wir haben Daten von Bodenstationen, Schiffen, Flugzeugen, you name it. Es gibt ohne Ende Daten.
Und die haben wir nicht aus dem Mittelalter. Deswegen nehmen wir das aus dem als Referenzrahmen. Ist das die Erklärung dafür?
Ja, und wir haben ja diese Unmengen an CO2 ausgestoßen, was ja auch ganz klar ist. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Und natürlich sind wir dafür verantwortlich. Und was ist aber jetzt meine Argumentation? Die ist, natürlich müssen wir auf die Veränderungen im Klimasystem drauf schauen, um die jetzigen Wetterphänomene auch mit erklären zu können, weil diese Wetterphänomene sind ja nicht aus der Welt, sondern die entstehen in diesem Klimasystem, was sich verändert hat. Die Atmosphäre, wenn wir hier rausgucken, die Sonne scheint, der blaue Himmel, all das, was wir da sehen, ja, also nicht der blaue Himmel an sich, aber was wir da draußen sehen, wenn wir rausgucken, das ist nicht mehr so wie vor 40 Jahren und auch erst recht nicht im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Und Das muss man immer wieder sagen. Es ist, ja. Und
was
das
machst du denn? Was machst du denn mit den Leuten, die dich dann da so anpöbeln? Offline, online, die dir irgendwie so komische E-Mails schreiben, die da total verschwurbelt sind, die da auf Social Media ankotzen. Pardon my French here.
Ja, ne, du hast
aber
recht.
Was machst du denn damit? Weil das sind ja, die leugnen ja diese validen Daten, die ja nicht nur du rausgebracht hast und schwarz auf weiß formuliert hast, sondern die ja über einen IPCC-Bericht, über ganz viele Berichte auch validiert sind. Wie
ja,
geht man denn damit um? Wie reagiert man da?
Es sind ja nicht meine persönlichen Daten, ne? Es sind auch nicht meine persönlichen Erkenntnisse, aber ich werde persönlich dafür angegriffen. Ne? Es ist halt.
Was macht das mit dir?
Ja, früher hat mich das schon sehr genervt. Also am Anfang, es war mehr als nerven, weil ich habe es gar nicht verstanden.
War das denn schon immer so? Dass es
ja,
so
es war
also
schon,
seitdem
es war
du Wetter moderierst?
Nee, nicht immer so. Früher war es eher so, dass das Übliche mit dem Wetter, ach, das Wetter stimmt ja eh nicht, ach, ich gucke eh nicht auf den Wetterbericht und so weiter. Ist ja alles gut. Man muss das ja auch nicht gucken und auch nicht für wichtig erachten, ne? Aber die Zusammenhänge mit dem Klimasystem, die sind einfach Fakt. Fertig. Also da gibt's nicht viel zu sagen. Aber was macht es? Ja, das ist die Frage. Ja, am Anfang ging mir das schon nah, weil ich nicht verstanden habe, was passiert da eigentlich. Also es ist ja völlig klar für einen Wissenschaftler, für einen Meteorologen, dass er Wetterdaten aufzeigt, anzeigt, dann auch erklärt, was das für Auswirkungen hat. Und also ich kam schon an eine Grenze, wo ich dachte, so jetzt muss ich echt zeigen, dass das auch mit den Veränderungen im Klimasystem zu tun hat. Weil ich kann den Leuten nicht mehr erklären, morgen wären es, keine Ahnung, 40 Grad und es ist völlig normal.
Und es ist Grillwetter.
Ja, es ist Grillwetter, genau. Schönes Wetter. Da. Ich habe schon mal gesagt, kleine Anekdote, Süddeutsche Zeitung, Interview, da habe ich gesagt, ich rede nicht mehr über das schöne Wetter. Und da ist mir voll der Shitstorm über mich hereingebrochen, weil dann die rechtskonservative Ecke dann meinte, ich würde jetzt anfangen, irgendwie Sprache vorzugeben oder was auch immer. Dabei weiß ich nicht, wie man von schönem Wetter reden kann, wenn es wochenlang nicht regnet, wochenlang Dürre gibt, ja, den Menschen es dann schlechter geht, weil die Innenstädte überhitzt sind, nachts kühlt es nicht ab, nachts ist es dann auch zu warm. Städte wie zum Beispiel Köln, da wo Halligalli ist dann am Wochenende, da kannst du auch nicht das Fenster auflassen, weil draußen laut ist, ja, zum Beispiel. Es ist halt irgendwie eine völlig abgehobene pseudo-intellektuelle Diskussion.
Aber nochmal, was macht das mit dir, wenn du erst fürs Wetter eigentlich verantwortlich gemacht worden bist in der Kritik? So, ist zu schön, nicht zu viel Regen, zu viel Sonne, zu sonst was. Und jetzt, wenn du natürlich diese Klimadebatten mit reinbringst, wirst du in diese Panikmacher-Methode auch nochmal reingepackt. So von wegen, jetzt hören sie mal auf, über Klimawandel zu diskutieren. Also es klingt so, je nachdem, wie du es machst, ist es trotzdem irgendwie voller Kritik für viele. Was macht das mit dir und wie gehst du damit um?
Weitermachen. Also, wir sind ja Journalisten, wir sind Meteorologen. Du auch als Journalistin wirst das nachvollziehen. Hören wir jetzt auf, über Dinge zu reden, weil bestimmte Gruppierungen in der Gesellschaft das nicht hören wollen. Geht nicht. Weil einerseits bin ich Wissenschaftler, ich bearbeite die Informationen, aber auch ich stelle die Zusammenhänge journalistisch dar. Ich kann nicht aufhören, meinen Job zu machen. Und es ist ja die Realität da draußen. Es ist ja nicht, es ist genauso, wie es draußen ist. Es wird ja immer wärmer. Tendenziell global und lokal sogar noch heftiger. Die Landmassen erwärmen sich noch viel stärker als naturgemäß eben das Wasser, die Ozeane, die erwärmen sich langsamer. Dafür geht die meiste Wärme da rein, zum Beispiel. Das ist die Realität da draußen. Wie kann es sein, dass ich darüber nicht rede? Deswegen, um die Frage jetzt endgültig zu beantworten, es ist mir völlig egal. Ja? Manchmal ist es so, dass man sich dann irgendwelche Fights einstellt, aber eigentlich bringt das auch nichts.
Lässt du dich drauf ein oder ignoriert man das?
Ja, ab und zu mache ich das mal, aber mittlerweile denke ich mir auch, dass was für eine Zeitverschwendung das ist. Das bringt nichts. Also ich würde dazu noch eins sagen. Ich hatte ein Interview mit Focus und da waren wieder die gleichen Kommentare, die ich vor 8 Jahren gehört habe.
Verändert sich auch nicht.
Nein,
ne? Das ist auch so langweilig, oder?
Ja. Keine Progression, kein Dazulernen, nichts, nada. Also es ist, die treten auf der gleichen Stelle, während sich Wissenschaft weiter verändert. Ja. Die Natur schafft neue Fakten, ja? Es wird immer krasser da draußen. Und die gucken einfach zu und meinen, sie könnten immer noch
die alte Soße da verkaufen.
Ja, und ganz schlimm ist es, wenn Medien sich auf diesem Level dann einlassen.
Woran sieht man denn das? Wenn die sich auch nicht verändern, erzählen die auch.
Du meinst jetzt Medien?
Ja, in der Klimaberichterstattung oder in der
Wetterberichte. Nee, ich meine jetzt tatsächlich irgendwelche Boulevardpresse.
Ach so, meinst du.
Ja, oder irgendwelche Blogs, rechtskonservative Blogs, ja, die so ein Weltbild haben, ne, und generell von Klimapanik reden, von Klimafaschismus reden, was ein krasser Begriff ist, ja.
Klimafaschismus.
Faschismus, ja. Ideologie, ja, und linksgrün versifft. Und ich habe ja mal getwittert, Physik ist links. darauf bezogen, ne? Ist natürlich Quatsch, ne? Physik ist nicht links, aber als Provokation. Und das hat die Gegenseite echt, oder die Gegenseite hat dann so getan, als ob sie das nicht versteht und hat gemeint, ja, jetzt ist ja klar, das war ja die ganze Zeit klar. Deswegen sagt er das ja jetzt auch mit den Klimafakten und so weiter, wenn er so versteht, dass Physik links ist. Also nicht mal Humor, nicht mal in der Lage, Ironie zu verstehen, geben sie vor. Das nehme ich ihnen ja alles nicht ab, weil das ist ja alles eine Agenda, um einfach abzulenken.
Weißt du, was das Schlimme daran ist, was ich so gerade als Gedanke hatte? Das ist nicht nur so ein Spiel um Daten, das da stattfindet, wie man Daten interpretiert. Also links und rechts kann man ja unterschiedlich interpretieren, aber es gibt ja eigentlich die validen Daten, die Folgendes auch sagen, sondern es wird auch so zum Spiel der Sprache.
Ja, die sind da auch richtig kreativ. Die sind super kreativ im Erfinden von Ablenkungsmanövern und Nebelkerzen werfen. Aber sie sind nicht kreativ, um sich in die Gesellschaft einzubringen, um die Transformation umzusetzen, die ja dringend notwendig ist.
Woher kommen denn dann die Lösungen? Weil anscheinend kommt von der Ecke nur Kritik und nur irgendwie Schwurbelei.
Das ist ja keine Kritik. Also Kritik wäre ja positiv. Das ist keine Kritik, das ist Ablenkungsmanöver. Völlig skrupellos. Diese Menschen, die verkaufen nicht nur ihre Oma, die verkaufen ihre Kinder und ihre Enkelkinder gleichzeitig. Ja, also es gibt eine Agenda dahinter. Es ist natürlich auch so, es gibt Menschen, die haben auch Angst vor den Veränderungen. Die meine ich aber nicht. Ich rede von denen, zum Beispiel von Blogs, die die entsprechenden Texte schreiben, die mich versuchen zu diffamieren oder aber auch die Klimafakten diffamieren und so weiter und letzten Endes etwas in die Gesellschaft sehen, was irgendwie als Boomerang dann irgendwann zurückkommt. Und da sind tatsächlich nicht nur diese Blogs damit beschäftigt, es sind auch Politiker teilweise und ja, Medien, Boulevardpresse, das ist eigentlich auch ein gewisser Bereich innerhalb der Gesellschaft, der wirklich überhaupt nicht diese globale Erhitzung, wie ich sage, es ist ja kein Klimawandel, ne? Es ist ein massiver, epochaler Umbruch, den wir da miterleben, wovon wir Zeuge sind und auch Verursacher sind, dass das ignoriert wird und halt geleugnet wird. Und diese Leute haben ganz klar eine Agenda, sei es politisch, sei es monetär. Man muss ja auch sagen, wer hat denn bisher davon profitiert? Es ist die fossile Industrie und Sekundärindustrie.
Follow
und
the money, follow
ja,
the power.
Ja, genau. Und genau, Power, ja. Ganz genau. Und es sind entsprechende Politiker, die auch davon profitiert haben. Da brauchen wir besonders, wenn man in die USA guckt, sieht man das ja, was wie pervertiert das Ganze ist, ne? Mit den Thinktanks, die quasi sogar es schaffen, Nobelpreisträger anzuheuern, der irgendwie nach ein paar Tagen, nachdem er einen Nobelpreis bekommen hat, ein Physiker für Quantenphysik, der dann zur CO2-Coalition geht und dort quasi sich zur Schau stellt und die globale Erhitzung leugnet.
Ja, aber dann ist doch die Frage, wie neutral sind die Wissenschaftler und wie neutral... Also
ja,
Science,
dieser Wissenschaftler nicht. Es gibt ja ganz viele Nobelpreisträger, die ja genau dagegen halten. Ne? Klar, das ist ja eben ein Nobelpreisträger von
einer
ganz
von
vielen.
Genau,
ganz
aber genau. Das wird ja dann oft genommen,
genau,
so als
das wird dann genommen.
Paradebeispiel.
Ja, genau, deswegen erwähne ich das hier auch. Und krass ist auch, ja, ihr wisst ja gar nicht, was ihr da macht. Das sind ja alles nur Simulationen und Berechnungen. Ey, nein, liebe Leute, das passiert jetzt da draußen. Es ist unsere Realität und wir sind dafür verantwortlich.
Jetzt musst du mir eine Sache erklären. Mhm. Wir machen ja hier gerade eine Brandrede auf Daten. Warum bist du bei der Republika, wo es eigentlich um digitale Themen geht? Was machst du hier? Also toll, dass ich dich hier habe. Ich freue mich mega. Aber die Frage, wie passt das zusammen, ist ja dann doch vielleicht da und kommt ja sozusagen auch auf, wenn wir eigentlich über digitale Themen sprechen, du aber natürlich mit dem Thema des Klimawandels und der Extremwetterereignisse und deinem Job und deiner Passion hier trotzdem eine Bühne bekommen hast und zwar gerade auf der Hauptbühne auch gesprochen hast.
Ja, also wenn ich mir das Programm angucke, gibt es hier sehr viele Themen, die innerhalb der Gesellschaft eine große Rolle spielen. Also das Thema mit der Diskreditierung von Wissenschaftlern zum Beispiel, das kommt immer wieder vor. Fast an allen drei Tagen gibt es irgendwie einen Vortrag dazu. Es sind auch sehr renommierte Leute da, die darüber sprechen. Aber auch andere Gesellschaftsthemen, die hier stattfinden. Und das finde ich eben gut, weil all diese Probleme kann man ja durchaus auch auf so einer Digitalmesse, Veranstaltung, wie auch immer, weil das ist ja im Prinzip nur der technische Hintergrund. Auch das Netz. Es ist ja auch Demokratie, das Netz, ne? Also jeder kann da etwas machen, jeder kann seine Meinung einbringen, Informationen veröffentlichen. Das ist gelebte Demokratie eigentlich, ne? Wenn es eben nicht von bestimmten Gruppierungen torpediert werden würde, was auch leider passiert. Aber ich finde, es ist schon echt der Hammer, was hier auf der Republika für Themen alle
stattfinden dürfen, auch einen Raum
ja,
befinden.
Ja, super,
ne?
Super, ja.
Du hast angesprochen, WissenschaftlerInnen werden angegriffen. Wir leben in diesen Zeiten, in diesem Superwahljahr 2024, wo es ist so traurig, das zu formulieren, aber jede Woche liest man ja gefühlt über einen neuen Politiker oder eine andere Politikerin, die angegriffen wurde. Und auch in der Wissenschaft ist das ja leider auch mehr und mehr der Fall. Wie nimmst du das wahr? Und du bist mit vielen WissenschaftlerInnen auch in Kontakt. Sprecht ihr darüber? Wurdest du vielleicht auch schon mal angegriffen? Kannst du uns so ein bisschen die Lage einfach first hand erzählen? Weil das, was wir ja lesen, ist ja sozusagen das, was dann schon passiert. Wie ist denn die Stimmung unter den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern? Ja, gibt es die Angst? Ist das...
Also
berechtigt?
Ich war auf dem Panel hier, wo tatsächlich die Ergebnisse waren, es betrifft alle Wissenschaftler durch alle Disziplinen, die quasi, wenn sie etwas veröffentlichen, was bestimmten Gruppierungen nicht passt, dass diese Gruppierungen dann aktiv werden. Da wurde tatsächlich auch Beispiele aufgezeigt, wo Gruppen tatsächlich Wissenschaftler verfolgen und auf irgendwelchen Vorträgen dann...
Online oder offline?
Naja, also offline, tatsächlich, in der echt, ja, und sie bei Veranstaltungen auftauchen und so weiter. Also es ist natürlich, Wissenschaft ist ja sehr breit, kommt halt darauf an, was da geforscht wird. Und das sind echt radikalisierte Leute, ne, die dann unterwegs sind. Aber ich bin mit einigen Wissenschaftlern, bin ich auch im direkten Kontakt, mit manchen bin ich befreundet. Die erzählen auch von richtig krassen Drohungen, es geht bis zu Morddrohungen, ja. Es ist richtig übel und ich muss aber auch sagen, der Klimawissenschaft zum Beispiel gibt es das schon seit Jahrzehnten. Seit den 90er Jahren im Prinzip, da hat ja die Ölindustrie damals Kampagnen gefahren gegen die aufkeimende Klimawissenschaft. Ne? Die war ja damals gar nicht so verbreitet und hat sich allmählich entwickelt. Und während sie sich entwickelt hat, hat die Ölindustrie mit Thinktanks zusammen massiv Lügen in die Welt verbreitet. Und da ist das Beispiel Exxon, ne? Exxon, da läuft auch ein Prozess in Kalifornien. Da ist Exxon angeklagt vom Staat Kalifornien, klagt Exxon an, weil sie Desinformationen der Vergangenheit verbreitet haben. Und die Frage ist auch irgendwann völlig klar, weil wenn man sich überlegt, was da draußen alles passiert und wer sind die Verursacher, ne? Irgendjemand muss für die Schäden aufkommen. Ne? Also ich meine, es ist natürlich so, dass wir erst einmal alles zahlen, wenn eine Ahrtal-Katastrophe mit 30 Milliarden Kosten, wir reden jetzt noch nicht mal von den gestorbenen Menschen, ja?
Sondern nur von den Kosten.
Von den Kosten, ne? Erstmal.
Ja, und die Nachfolgekosten sind noch gar nicht anberechnet.
Ja, und wer kommt dafür auf? Es ist ja dann, ja, ich bin ja versichert. Ja, und wer bezahlt die Versicherungen? Die bezahlst du, aber letztendlich bezahlt die ganze Gesellschaft. Wir bezahlen das alle zusammen, dass es keinen Klimaschutz in der Vergangenheit gegeben hat. Aufgrund von Desinformationen. Wir sind wieder bei den Desinformationen. Das ist keine neue Sache.
So, und
von aus der Vergangenheit.
Wie wollen wir das bezahlen, wenn die Staatskassen aber leerer und leerer
irgendwann
werden? Und dann
ja,
ist die Frage bei der Klimafinanzierung. Und
nicht nur das, sondern bei der Klimaanpassung. Ich würde kurz auf die Anpassung gehen. Es gibt keine Klimaanpassung, die einfach immer weiter fortgeführt werden kann, weil der Vorgang der globalen Erhitzung kein Zustand ist, sondern ein fortschreitender Prozess. Das ändert sich immer weiter. Es wird immer wärmer, solange wir die fossilen Treibhausgase weiterhin verbrennen. So, und wie finanzieren wir überhaupt die Schäden und überhaupt Anpassungsmaßnahmen? Das ist nämlich genau die interessante Frage, wenn Kalifornien quasi Exxon verklagt, ne? Und sagt, ihr seid schuld oder
ihr müsst Verantwortung übernehmen, ihr müsst Geld zahlen letzten Endes.
Ihr habt letztendlich das geleugnet, ihr habt einfach weitergemacht, ihr werdet der Verantwortung nicht gerecht in einer Gesellschaft, aber jo, also das ist...
Wie guckt die Welt auf den Fall? Was wird das bedeuten, je nachdem wie der Fall ausgeht?
Es ist ja nicht der einzige, es laufen ja weltweit Klagen gegen Ölkonzerne, gegen Industrien, die Verschmutzung verursacht haben, gegen Regierungen, ja.
Aber was verspricht sich die Wissenschaft daraus?
Ja, die Wissenschaft ist ja erst einmal außen vor. Die ist ja erst einmal neutral. Natürlich kann man den Wissenschaftler Einzelnen fragen und was hältst du davon? Der wird natürlich sagen, ja, ich hätte schon auch gerne mehr Klimaschutz, ne, weil ich sehe das ja hier in meinen Daten, in meinen Auswertungen und das Ganze da draußen wird immer krasser. Ich habe wieder ein Paper veröffentlicht. Ich glaube gar nicht, was ich da alles rausgekriegt habe. So schlimm ist das. Und dieser Wissenschaftler wird natürlich, wenn man ihn privat dann fragt, sich für den Klimaschutz einsetzen und nicht gegen Klimaschutz reden. Und das ist dann keine Ideologie, sondern einfach eine minimale Transferleistung, die man, glaube ich, von jedem Einzelnen verlangen kann. Ja? Also man kann es einfach verlangen, dass man diese einfachsten Zusammenhänge versteht.
Mehr und mehr Gerichte beschäftigen sich natürlich jetzt auch zum Thema Klimaschutz. Ich nenne das Stichwort Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte. Da kam die Entscheidung jetzt kürzlich im April 2024, Klimaschutz ist Menschenrecht.
So. Ja.
Was bedeutet das übersetzt?
Dass eigentlich niemand mehr Klimaschutz aussortieren kann. Machen wir nicht heute, machen wir morgen. Ja? Es muss sofort umgesetzt werden. Muss es sowieso eigentlich. Das ist schon vom Pariser Abkommen schon her. Eigentlich
haben wir 2015 gesetzt. Schon geklärt eigentlich.
Eigentlich haben wir alles 2015 schon geklärt. Und alles, was zu tun ist, Dekarbonisierung, 1,5 Grad Marke einhalten, die Emissionen bis 2030 halbieren, schaffen wir alles nicht. Ja? Schaffen wir nicht. Ist klar. Aber trotzdem war schon alles vorher klar. So, warum ist das so in die Hose gegangen? Ja? Warum wird das nicht umgesetzt?
Warum oder von wem? Was ist die wichtigere Frage?
Ja, das ist die Frage. Ich meine, letzten Endes, man sagt ja immer, ja, man soll das nicht immer auf die Politik schieben. Aber ja, sorry, die Politik gibt nochmal die Rahmenbedingungen vor. Und die letzten Jahrzehnte gab es einfach nicht genug Klimaschutz. Ja, also nicht nur auf
global gesehen, wollte ich gerade fragen, ist das ein deutsches Problem? Nicht.
Ja, nein, das ist natürlich ein internationales Problem, weil die Emissionen, die sammeln sich ja immer stärker. Aber da darf man jetzt auch nicht blauäugig sagen, irgendwie, ja, wir alle. Nein, nicht wir alle. Es sind schon die Industrienationen, die den meisten Ausstoß haben. Und dann heißt es, aber China. Ja, aber China, klar, die haben auch viel Bevölkerung, aber pro Kopf sind wir trotzdem weiter vorne. Und, ja, was haben wir eigentlich mit der Industrie gemacht? Die haben wir doch nach China ausgelagert, oder? Ja, also die erzeugen unsere Emissionen, die wir eigentlich hier erzeugt hätten. Also, je mehr man bohrt und nachforscht und nachfragt, kommen immer mehr Widersprüche auf, ja. Und die einfachen Lösungen, die diese Klientel der Wissenschaftsleugner aufbringen und diejenigen, die eine Agenda haben, politisch oder monetär oder wie auch immer, das zerbröckelt ganz schnell, ne?
Was ist denn die Frage von Klimaleugnern, die dich am meisten aufregt, wo dein Ruhepuls direkt nach oben schießt, wo du sagst, oh, Leute, haben wir schon 20 Mal diskutiert? Man nervt mich nicht damit. Gibt's da die eine nervige Frage oder das nervige Argument, wo man sagt, also das haben wir so oft dekliniert, wann kommt da das Verständnis an?
Also es gibt dieses ganz populäre, es ist die Sonne schuld. Die Sonne ist schuld, ja, genau. Gibt's da nicht dieses Lied, It was the Sun oder irgendwie sowas? Also, keine Ahnung, es ist eine Binsenweisheit, dass wir die Energie natürlich von der Sonne kriegen, sonst wird sich das ja alles nicht so entwickelt haben, wie wir es jetzt haben und wir könnten nicht existieren, bla bla blub, echt Binsenweisheit, so. Aber wir haben auch einen Treibhauserde, Treibhauseffekt. Ja, zum Beispiel, wir sitzen hier in so einem Glaskasten hier.
Liebe und Grüße ist, nach draußen an ja, alle, die uns zuhören.
Genau. Hier wird es auch immer wärmer. Gibt es ja eigentlich eine Abluft? Na, keine
Natürlich
Ahnung.
Nicht.
Okay.
Denkst du das, wie im Treibhauseffekt?
Okay. Jedenfalls ist es eigentlich genau der Punkt, der Treibhauseffekt, ja, der natürlich da ist und ohne den wäre die Erde auch zu kalt und wir würden erfrieren. Aber uns würde es gar nicht geben, ja. Einfach mal so klar zu sagen. Das zu ignorieren ist irgendwie total bescheuert, ja. Und diesen Treibhauseffekt, den laden wir immer weiter auf, indem wir Treibhausgase reinbringen. Ist auch jetzt keine große Transferleistung, selbst für Wissenschaftsleugner nicht, wenn man denn es verstehen wollte. Liebe Wissenschaftsleugner da draußen, gebt euch einen Ruck, ihr könnt das verstehen.
Und dieses Bild vom Treibhauseffekt, ich meine, das hatten wir ja schon
in der Schule
gemalt, mit den Pfeilen oben, unten, rechts, unten und
ja,
sich
deswegen,
der Jetstream verändert.
Aber
das
ich habe
weiß,
was
gehabt.
Ich jetzt zuletzt gehört habe, es gibt sogar Schwerkraftsleugner.
Ja, das ist dann nochmal eine ganz andere Folge.
Schalten Sie nächstes Mal ein.
Genau,
wenn es
das
auch
ist
heißt,
der Cliffhanger.
Machen Sie bitte das Fenster zu, wenn Sie einen Schwerkraftsleugner als zu Besuch bekommen.
Und lassen Sie es auch einfach geschlossen.
Ja, unbedingt. Sonst man weiß nicht, was passiert.
Was passiert? Ich habe eine Frage, weil wir sind natürlich, wie gesagt, auf der Republika und das Thema nonstop rauf und runter ist ja künstliche Intelligenz. Und ich persönlich werde die nächsten Tage auch auf dieser großen Konferenz hingehen. KI for good, also AI for good, wie man mit künstlicher Intelligenz Richtung nachhaltigen Entwicklungsziele arbeiten kann, gegen den Klimawandel, also wie man sozusagen KI im Guten nutzen kann. Mhm. Hast du dazu eine Meinung? Ist das jetzt unser Held, den wir gebraucht haben, um endlich diese ganzen Fragen, die wir gerade auch rauf und runter diskutiert haben, Klimaleugner, Hass im Netz, Klimawandel-Action, ne, SDG 13, endlich into Action kommen. Schaffen wir das jetzt mit der KI? Oder mit den Tools der KI? Hilft dir das auch in der Arbeit? Nimm uns mal mit in die KI-Welt in Bezug auf Klimawandel.
Also es gibt natürlich, je nach Forschungsprojekt, so viele Daten, die vielleicht mit einer KI besser zu verarbeiten sind, weil vielleicht bestimmte Muster nicht automatisch zu erkennen sind. Da könnte vielleicht KI helfen. Das sehe ich durchaus als eine
in der Analyse sozusagen
der Analyse,
der Daten.
Genau,
okay.
Analyse der Daten. Da bin ich aber jetzt nicht zu sehr drin. Ich weiß aber, dass es schon Machine Learning Tools gab, die quasi die Daten schneller ausgewertet haben als mit den herkömmlichen Methoden, ne? Und das System hat gelernt und hat das immer weiter verfeinert, immer weiter beschleunigt. Finde ich super cool, aber ich sehe das mega kritisch, ganz ehrlich. Wenn unsere Rechner immer mehr KI-Chips haben, ja, und anfangen selbstständig schon alle möglichen Daten auszuwerten. Zum Beispiel, man hat ein Video auf dem Rechner und der wertet schon das Video aus, wer da drin ist, sucht schon irgendwie im Netz nach Informationen, nach den Personen, transkribiert den Text, übersetzt ihn in 15 Sprachen und so weiter.
Und moderiert das Wetter vielleicht
ja,
noch.
Ja, ist möglich, ja. Und du hast dann diesen ganzen Daten dann auf deinem Rechner, obwohl du das nie angefragt hast. Und viele sagen ja wahrscheinlich direkt, boah, super, da muss ich das alles nicht machen. Aber man hat eigentlich auch kaum noch eine Chance zu sagen, will ich das eigentlich überhaupt? Und noch problematischer wird es mit Suchmaschinen, wo du einen Auftrag reingibst und der dir die Daten sucht und präsentiert. Ich glaube tatsächlich, dass wir da eine Menge abgeben an eine Intelligenz, die ja immer weiterentwickelt wird. Ne? Es geht ja rasant vorwärts.
Die wir aber auch anlernen. Also es ist ja manchmal auch unser Praktikant.
Ja, aber mit jeder Technologie ist es so, es gibt natürlich positive Anwendungsbeispiele, aber wir haben bei jeder Technologie auch gesehen, es gibt Missbrauch. Und ich habe ein großes Problem damit, wenn wir eine derartige Abhängigkeit von Technik bekommen. Wir haben schon eine Abhängigkeit, aber jetzt geht's echt ans Eingemachte. Ne?
An die Muskelkraft, die da oben drin
ja,
steckt.
Ja, ganz genau.
Uns, ne?
So, das jetzt geht es tatsächlich an die Vorstellung, an die Informationen, die quasi unser, was wir verarbeiten, was die Realität ist und was nicht mehr die Realität ist. Das fängt an da meiner Meinung nach gefährlich an zu verschwimmen.
Nutzt ihr KI in der Redaktion für die Wetterberichterstattung?
Nee. Also ich nicht. Ich brauche das aber auch nicht, weil ich ja den direkten Output der Modelle nutze und daraus meine Texte entwickle, daraus auch, oder wenn man ein Stück macht oder so, dann brauche ich die KI einfach nicht. Wozu brauche ich sie? Die Recherche, die ich mache, die mache ich dann tatsächlich, entweder sind es Menschen, mit denen ich spreche, mit Wissenschaftlern, oder ich recherchiere auf wissenschaftlichen Paper, aber dafür brauche ich auch keine KI. Also lieber die normale Intelligenz als die künstliche.
Sehr gut. Ein Schritt nochmal für mich, weil wir haben noch 5 Minuten für ein Wrap-up gleich. Die Klimaberichterstattung, da sind wir auch immer wieder reingestreift, natürlich, die jetzt auch sehr massiv unter Kritik gerät, aber nimm uns nochmal vielleicht mit, weil das hat man auch nicht immer auf dem Schirm, wie das eigentlich angefangen hat, dass Medienhäuser und dass sich auch Journalistinnen und Journalisten sich aktiv damit beschäftigen und dafür dann auch finanzielle Ressourcen bekommen, weil das war ja oft dann auch so stiefmütterlich behandelt, ach ja, ist ja Klimaberichterstattung, dann bekam es einen Trend, jetzt wird es vielleicht wieder weniger. Welche Wellen, welche Trends hast du denn da vernommen, weil du bist natürlich da direkt am Pulsschlag von Geldern, von Möglichkeiten, von Ausstrahlungen gewesen, auch von Formaten, die entweder zu oder abgesagt worden sind. Wie hast du das wahrgenommen, die Phasen der Klimaberichterstattung?
Also erst einmal gab es die Phase in den letzten Jahrzehnten, wo das irgendwie nicht wirklich ernst genommen wurde. Es war immer ein schöner Aufhänger für irgendwelche Katastrophenbilder, ne? Und wo auch dieses False Balancing stattfand, ne? Also man hatte irgendwie einen Professor, der sein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht hat, als Daten auszuwerten und sich bestens damit auskennt, ein Koryphäe ist. Und dann kommt irgendeiner, der 3 YouTube-Videos gesehen hat, ja, und glaubt, dass er jetzt der Bringer ist, ja, und fängt an, da irgendwelche Sachen aufzubringen, wie das ist, ja, also als ob es das nicht gäbe, leugnet einfach die Fakten. Das war in der Vergangenheit immer wieder und vor allem auch dadurch, dass Ölkonzerne und Thinktanks diese Menschen halt auch in die Medien platziert hat. Das ist, übrigens erzähle ich hier keine Geschichten, die ich mir ausdenke, sondern Merchants of Doubt, das ist wissenschaftshistorisch aufgearbeitet, wie Wissenschaftler auch bezahlt wurden dafür, dass sie das Gegenteil erzählen. Also das gab es auch. Und das sind so die Vergangenheit. Und dann nach 2018 gab es dann einen Boom, nach diesem Dürrejahr. Da hat sich ja auch dann...
Braucht man immer die Katastrophen, damit es dann ein Boom wird und zum Trend wird?
Offenbar. Und dann kam ja die Fridays for Future und dann gab es ja viele Diskussionen. Und ich dachte irgendwann, alles klar, die werden irgendwann das kapieren. Jeder wird das irgendwann kapieren. Und wir werden irgendwann anfangen, wirklich massiv Klimaschutz umzusetzen. Es ist nicht passiert. Es kam auch Corona dazwischen, das war ganz übel. Aber man hätte nach Corona zum Beispiel die Chance gehabt, alles zu überdenken. Aber wir haben einfach da angesetzt, wo wir waren und haben einfach wieder neu angefangen. Das ist echt, das
neu
ist auch
alten
eine mega vertane
Thema.
Chance.
Ja.
Ja. Und es gibt immer wieder Wellen. Ja, Klima, ja, mehr Klimaberichterstattung, dann wird es wieder weniger, hin und her. Und was
Aber wie soll denn die Klimaberichterstattung deiner Meinung nach konstruktiv aussehen?
Die muss gleichmäßig immer weitergeführt werden. Es machen ja auch einige Medien. Wie gesagt, ich habe jetzt bei Focus Online habe ich ja ein Interview gehabt und habe festgestellt, oh, da gibt's ja eine Klimaredaktion, ja, Focus Earth. Und das wusste ich zum Beispiel nicht. Und die haben gesagt, nach der Ahrtal-Katastrophe, wir müssen das jetzt immer machen. Das ist ein Ding, wo wir dranbleiben müssen. Es ist nicht, wir brauchen dafür eine Redaktion und machen das. Es gibt aber auch ganz viele andere Beispiele. Ja, also auch im Fernsehen auch im ZDF gibt es verschiedene Formate, die das immer wieder aufnehmen. Wir machen es im Wetter.
Also geht es eher nach oben mit der Klimaberichterstattung,
sagen wir mal, vielleicht noch ein bisschen normaler geworden. Das ist einfach jetzt auch öfter dazugehört. Aber es ist immer noch nicht genug. Ja, ich finde, das ist noch nicht genug. Man muss vielleicht auch anfangen, fantasievoller damit umzugehen. Ich habe ja immer wieder mal gefordert, wir brauchen Filme, ja, vielleicht einen Tatort, der...
Die Kreativbranche. Also
ja, klar, die Kreativbranche.
Ist Klimawandel ein Thema im Tatort? Oder ne, wie schafft man das da?
Ja, wie schafft man das? Also da muss man die Autoren fragen, aber der Punkt ist, sie müssen sich halt einfach mal entsprechend informieren. Dafür sind die Experten da, dafür gibt's die Institute, da kann man nachfragen, was irgendwo einen Stoff bringen könnte. Ne? Also so eine Geschichte kann ja auf dem Gletscher zum Beispiel spielen, das ist jetzt ein direkter Bezug, Gletscher schmelzen und dann passiert irgendwas da. Und damit,
Tatort Gletscher.
Ja, Tatort Gletscher, irgendjemand... Keine Ahnung, ist da, ich bin jetzt mal auf Wanderung, Gletscher und da kommt irgendeiner, der ihn nicht mag, schubst ihn in die
Gletscherspalte.
Gletscherspalte bleibt hängen und da haben wir, voilà, unseren ersten Toten im Tatort. Perfekter Mord, ne? Ja. Weil der ist erst einmal die nächste Zeit, es sei denn, der Gletscher schmilzt so schnell ab, aber genau, das könnte man ja auch bringen, ne? Der Gletscher schmilzt aufgrund der Veränderung im Klimasystem ab, muss ja nicht mittendrin sein. Also, wir können das jetzt noch beliebig weiterspinnen.
Ihr meldet euch einfach. Liebe Autorinnen und Autoren, wenn ihr Bock habt auf so einen geilen Tatort, wir sind da.
Ja, da gibt's vieles.
Ach, es ist großartig. Ich freue mich auf die nächste Brainstorm-Runde mit dir. Wir sind am Ende der Folge der Sendung. Toll, dass du mit dabei warst.
Ja, und natürlich sehr gerne. Auch bei der hat Republika Spaß gemacht. Danke dir.
Du bist noch nicht entlassen hier aus unserer kleinen liebevollen Glasbox.
Ach so, ich dachte, ich komme endlich hier aus diesem Treibhaus.
Nein, hallo, wir schwitzen erstmal noch eine Runde. Ist auch klima. Nein, okay. Gut, dass man das nicht riecht. Man hört uns aber. Ach. Und wir wollen natürlich noch unsere 17-Ziele-Playlist mit deinem Motivationssong garnieren. Also, was ist so ein Song, wo du morgens ganz früh aufstehen kannst? Weißt du, so ganz easy breezy, Moma oder Mima machst oder abends deine Abendschichten da richtig abschrubbst, um über alle Wetterlagen dieser Welt diskutieren wirst. Was gibt es da für einen Song, der dich da durch die Gänge tanzen lässt beim ZDF? Wir wollen so ein bisschen behind the scenes.
Ja, auf jeden Fall.
Deine Musiktitel.
Sultans of Swing von Dire Straits. Und
das schreiben wir mit auf, das kommt auf die Liste. Nice.
Geil, oder? Genau, also das ist ein Ding, was ich habe keine Ahnung, ich habe den Zähler mir nicht nachgeguckt, aber ich habe den bestimmt 500 Mal gehört.
Da groovt es sich schon. Ja. Dann habe ich für dich auch einen Song, Wildfires von Salt. Das ist mein Lieblings-Groove-Musik.
Okay.
Kann man auch mal entspannt an einem Sonntagmorgen
cool,
mit einem guten
Kaffee. Cool, kann ich jetzt nicht, aber das merke ich mir.
Genau, gucken wir einfach nochmal rein, kommt mit auf die Liste.
Ja.
Und auch nochmal eine Sache bei 17 Ziele, Inspiration. Wir wollen das in die Shownotes packen. Liest du gerade ein spannendes Buch? Hast du nochmal einen Podcast irgendwie gerade im Ohr gehabt, neben dem 17-Ziele-Podcast natürlich, wo du gesagt hast, ach, das muss ich mir merken. So gefühlt ganz viele Post-its abgespeichert.
3 Bücher, ganz spontan. Eins, was ich vor längerer Zeit gelesen habe, die Klimaschmutzlobby von Annika Jörres und von der Susanne Götze, musste kurz überlegen, Namen. Die führen wunderbar auf, wer wie in Deutschland quasi Energiewende zum Beispiel vermasselt hat und wie das überhaupt funktioniert hat. Ein super Buch, Klimaschmutzlobby, benutze ich auch häufig als Hashtag. Ich verdiene nichts daran, aber ich finde das Buch einfach, das muss jeder gelesen haben, damit man einfach mal so als Grundlage. Was ich jetzt aktuell super gut finde, ist Männer, die die Welt verbrennen von Christian Stöcker. Ja, der Titel, ein geiler Titel, der ist eigentlich schon voll auf dem Punkt bringt, ja. Er meinte auf einer Buchmesse, das ist irgendwie ein Buch mit 80 Seiten Wutrede, aber mit Verlinkungen quasi, also mit Wutrede mit Referenzen, ja. Das fand ich irgendwie total gut. Und ja, was ich super gut finde, ist von Hajo Friedrichs Journalistenleben, das muss jeder Journalist mal gelesen haben, um quasi auch zu erfahren, dass Journalisten sich nicht mit irgendeiner Sache gemein macht, aus dem Zusammenhang gerissen ist. Das Buch ist super spannend, weil er schreibt über sein gesamtes Leben aus der Nachkriegszeit bis zu seinem Tod. Er ist an Krebs dann gestorben. Und er wird immer wieder zitiert mit diesem Satz, dass der Journalist sich mit keiner Sache gemein macht und auch nicht mit einer guten. Aber das ist aus dem Zusammenhang gerissen. Der Mann war total engagiert und das, was er da gesagt hat, das bezog sich auf einen Nachrichtensprecher. Ist natürlich klar, ich will vom Nachrichtensprecher nicht seine Meinung haben. Ich will auch nicht, dass er da zusammenbricht und heult. Aber das wird auf den gesamten Journalismus draufgestülpt und vor allem, warum mich das so aufregt, ist auf diejenigen, die auch Klimaberichterstattung machen, Klimajournalismus machen. Und ich habe diesen Spruch tatsächlich von Politikern gehört und allen möglichen anderen Leuten. Das kriegst du permanent um die Ohren gehauen, wenn du quasi über Fakten redest. also deinen journalistischen, korrekten Job machst. Und das ist eine Pervertierung eigentlich dieses Spruchs. Und eigentlich das, was Hajo Friedrichs gemacht hat. Er war ein super Journalist und wir kennen ihn ja alle.
Absolut. Özin, das kommt natürlich in die Frage rein, bist du Klimajournalist, Klimaaktivist? Kann man beides sein? Muss man das trennen? Man ist ja ein Mensch. Wer bist du?
Also in erster Linie bin ich Journalist, weil ich diese Arbeit mache und weil ich diese Einordnung mache. Und diese Bezeichnung Aktivist, die haben mir andere aufgedrückt. Sind wir nicht alle auch aktiv? Entweder sind wir aktiv für eine Welt, die wir erhalten können, ja? Der Professor Sebastian Seifert, Uni Mainz, der hat mal gesagt, entweder sind wir ein Aktivist für eine 1,5-Grad-Welt oder wir sind Aktivist für eine 3-Grad-Welt. Aber wir sind so oder so Aktivist, weil wir tagtäglich mit dem, was wir machen, machen wir etwas. Ja, wir verändern etwas. Entweder machen wir das dafür, dass es uns allen gut geht, dass wir alle in eine Richtung uns bewegen, wo wir gemeinsam miteinander auskommen, innerhalb der Grenzen, der planetaren Grenzen leben können und quasi nicht alles überlasten, oder wir fahren das Ding komplett an die Wand, aber aktivistisch.
Ja.
Oder Aktivisten sind wir so oder so. Aber konkret in meiner Arbeit bin ich nicht Aktivist. Und wer das sagt, der versucht das halt zu framen.
Dich auch in die Ecke zu
kriegen. Natürlich. Ja. Und versucht letztendlich unterm Strich die Berichterstattung zu torpedieren. Und das lasse ich nicht zu.
Wunderbarer Übergang zu der letzten Frage, die wir ja immer haben. Wir spielen ja immer mit dem Wort To-Do. Nicht als To-Do-Liste, sondern als To-Do, was jeder Einzelne von uns machen kann, um sozusagen auch eine Gesellschaft ins Tun zu bringen. Was wäre da so dein Ansatz? Was ist das To-Do für jeden Einzelnen?
Also früher hätte ich gesagt, geht wählen und versucht quasi politischen Einfluss zu bekommen. Weil tatsächlich viele Rahmenbedingungen müssen gesetzt werden, damit alles funktioniert. Ja, also das wäre ein Punkt. Engagiert euch als Kommunikatoren. Ja, also ich glaube tatsächlich, die Desinformation, das ist die größte Seuche der Gegenwart, weil das macht alles kaputt. Es macht alles kaputt, weil immer mehr Menschen auf Desinformation aufspringen und einfache, billige Lösungen akzeptieren, anstatt sich mit der Materie auseinanderzusetzen. Und das ist echt ein Riesenproblem. Das geht, ich habe es auch schon mal gesagt, das geht über die Problematik der Berichterstattung und über Faktenkommunikation weit hinaus, dass Desinformation zerstören Gesellschaften. Ne? Wir sehen das ja, haben ja auch irgendwie anscheinend alle jetzt doch mal erkannt, dass es so ist. Und ich hoffe, dass die Menschen irgendwie zur Vernunft kommen, weil wir können das nicht so weitertreiben. Wir fahren nicht nur das Klima an die Wand, sondern auch unsere Gesellschaft, wenn wir so weitermachen.
Und das Miteinander.
Ja, das Miteinander. Und das ist das Wichtigste, ja.
Das, was uns eigentlich zusammenhalten soll.
Das, danke. Was uns Menschen ausmacht.
Ja. Lieber Özin, großer Applaus an dich. Danke, 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 dass du heute da warst. Oder? Wir
danke,
gucken raus. Das
Dank.
Ist dein digitaler Applaus an alle Republika-GuckerInnen hier. Großartig, danke. Wie gesagt, Özin, dass du da warst. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wo immer ihr uns jetzt zugehört habt, dann schreibt mir doch gerne mal, was ihr über die Folge denkt. Was haltet bei euch nach? Was sind eure To-Dos? Was nehmt ihr mit? Wir freuen uns. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich von euch lese und höre. In diesem Sinne, macht es gut, bleibt gesund und bis ganz bald. Tschüss.
Tschüss.
17 Ziele, der Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation Kati Gallus, Felix Seibert-Deiker und Donja Farahani. Produktion und Schnitt auf die Ohren.